zurückkehren sollten, weil wir schon im Himmelreich waren. Aber dann haben wir doch Sehnsucht nach euch gehabt und sind nochmal zurückgekehrt und heben uns das dann für einen späteren Zeitpunkt auf. Ja, heute geht es um Freundschaft. Das ist, glaube ich, jetzt deutlich durchgeklungen. Um Freunde. Schon die Comedian Harmonist, ein Vokalensemble in den 1920er, 1930er Jahren, hat ja schon gesungen, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Und am Schluss heißt es dann, der größte Schatz, den es gibt. Nun, das mag der ein oder andere von uns so unterstreichen und das vielleicht auch erfahren haben oder vielleicht gerade mittendrin in so einer engen, herzlichen Freundschaft stehen. Andere hätten da vielleicht ihre Mühe mit, weil ihre Erfahrungen vielleicht in eine etwas andere Richtung gehen. Ja, was empfinden wir dabei, wenn wir über Freundschaft nachdenken? Kennen wir gute, stabile, wertvolle Freundschaften? Haben wir Freunde? Aber auch die andere Frage ist ganz spannend. Sind wir Freunde? Also sind wir Freund eines anderen oder Freundin einer anderen? In Zeiten von Facebook-Freundschaften, Jürgen hat das ja eben in seiner Frage kurz angerissen, sind das, glaube ich, schon sehr wertvolle Fragen, die uns mal wieder neu zum Nachdenken darüber herausfordern und einladen sollten. Vor zwei Wochen hat Rudi in seiner Predigt dankenswerterweise die heutige Predigt schon eingeleitet. Er hat mir nämlich die Überschrift schon mal gegeben. Er sprach von einer Freundschaft, die trägt. Vielleicht kann der ein oder andere sich noch daran erinnern, beziehungsweise von einem Freund, der trägt. Und das trifft es eigentlich, das, was wir heute als Bibelkids-Gruppe und auch ich als Prediger und Pastor heute weitergeben möchte. Eine Freundschaft, die trägt. Ich glaube, in dieser knappen Formulierung stecken ja bereits ein paar wichtige Aspekte. Nämlich eine Freundschaft, die trägt, muss ja belastbar sein. Das bedeutet, sie muss auch widrige Umstände, schwierige Zeiten, Herausforderungen durchstehen können. Und auch das hat Jürgen eben schon kurz erwähnt, im Grunde genommen wie in einer guten Ehe. Da läuft auch nicht alles rund. Da ist auch nicht alles nur Urlaub und Ferienzeit und Holiday und Flitterwochen, sondern da kommt der ganz normale Alltag, der herausfordert, der einen an seine Grenzen bringt. Also eine Freundschaft, die belastbar ist, eine Freundschaft, die eben über die guten Zeiten hinaus anhält. Und wir haben das ja auch schon von Simon eben gehört, den Vers aus Sprüche 17,17, ein Freund eben wie ein Bruder in der Not. Da, wenn es drauf ankommt. Wir wollen zunächst uns im Alten Testament eine Freundschaft näher anschauen. Ihr habt eben schon zwei Texte gehört. Und dann im Neuen Testament entdecken, wessen Freundschaft wir vor allem benötigen, damit wir stabile und gute Freundschaftsbeziehungen pflegen können. Fangen wir einmal an. Ziemlich beste Freunde, Jonathan und David. Wer in seiner Bibel ein bisschen hin und her blättern will, ihr habt da die Bibelstellen schon mal stehen. Wir fangen also 1. Samuel 17, 55 bis 18, 5. Den Text hatten wir eben schon gehört. Fangen wir an. Gehen dann über 19, 1 bis 7, 20, 1 bis 21, 1. Aber keine Angst, ich werde die Texte nicht alle lesen. Das müsst ihr dann so ein bisschen quer lesen während meiner Predigt. Und dann der abschließende Text aus 23, 14 bis 18. Ziemlich beste Freunde. Ich weiß nicht, wer den gleichnamigen Film kennt. Dort trifft ein junger Arbeitsloser mit afrikanischen Wurzeln, gerade aus dem Gefängnis entlassen, auf einen sehr wohlhabenden Mann, auf einen Philipp. Der sitzt gelähmt im Rollstuhl und ist auf tägliche Hilfe angewiesen. Und die Unbekümmertheit dieses jungen Mannes beeindruckt Philipp, der sonst von seinem Umfeld immer nur Mitleid abbekommt und das nicht mehr aushalten kann. Und so stellt Philipp diesen jungen afrikanischen Mann ein als seinen Pfleger und es entwickelt sich eine außergewöhnliche Freundschaft. Empfehlenswert, sich diesen Film einmal anzuschauen. Bei Jonathan und David war es ein wenig anders. Aber auch hier hätten Standesunterschiede auch ihnen im Weg stehen können. Hier der Königssohn Jonathan und dort der Schafhirte David. Ein Hirtenjunge, der jedoch gezeigt hatte, dass er mit einer Schleuder umzugehen wusste und mit Gottvertrauen und dem Sieg über den Riesen Goliath ins Rampenlicht rückte. Und nach diesem Ereignis, was wir in 1. Samuel 16 nachlesen können, kommt es eben zu dieser besonderen Freundschaft zwischen Jonathan einerseits und David andererseits. Und diese Freundschaft, wenn wir die Texte lesen, merken wir schon, ist eine Freundschaft der besonderen Art und von der wir, glaube ich, einige Merkmale echter und stabiler Freundschaft ableiten können. Vor allem im Blick auf das Verhalten von Jonathan. Wir haben ja eben schon so ein bisschen gesammelt. Jürgen hat ja mal um Zuruf gebeten, so einige Aspekte, Prinzipien, Merkmale und manches entdecken wir hier wieder. Ich möchte Sie aber trotzdem einmal ganz kurz, um die Zeit heute nicht zu sehr bei der Hitze zu strapazieren, einmal mit euch durchgehen. Die Freundschaft, die Jonathan und David hier geschlossen haben und gelebt haben, war nicht einfach eine kumpelhafte Beziehung. Die waren nicht einfach nur Big Friends, sondern wir lesen an einigen Stellen, dass es eine Bundesbeziehung war. Gleich, wenn wir nochmal in den Text reinschauen, wer eine Bibel dabei hat, kann das ja gerne mal tun. Kapitel 18, Vers 3. Jetzt bin ich im falschen Text. 1. Samuel 18, Vers 3. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn liebte wie seine Seele. Hier war also eine ganz besondere, auch innere Verbundenheit, die beide ein Stück weit empfanden. Aber ich glaube, es ging hier an dieser Stelle mehr von Jonathan aus. Wenn wir dann mal in Kapitel 20 reinschauen, in Verse 8 und 16, da heißt es, erweise nun Güte an deinem Knecht, denn du hast deinen Knecht in einen Bund des Herrn mit dir treten lassen. Das ist David, der hier spricht. Wenn aber eine Ungerechtigkeit an mir ist, so töte du mich, denn warum wolltest du mich doch zu deinem Vater bringen? Also hier erinnert in einer schwierigen Situation ihrer Freundschaft aufgrund des Verhaltens Sauls, Davids gegenüber, der ihn ja umbringen will, da erinnert David Jonathan an diesen Bund. Du hast mich in einen Bund mit dir treten lassen. Also das ging von Jonathan aus. Dann noch etwas weiter, Vers 16. Da heißt es, und Jonathan schloss einen Bund mit dem Haus Davids und sprach, so fordere es der Herr von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ David wieder bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn, wie er seine Seele liebte. Plötzlich wird dieser Bund auf das Haus Davids ausgebreitet. Was mich ein bisschen fasziniert, sind die Dinge, die nicht im biblischen Text stehen. Wir wissen beim Lesen der biblischen Zeilen, dass als David den Riesen Goliath bekämpfte, war er bereits zum König gesalbt. Er war noch nicht König über Israels, das war Saul. Aber er wurde durch Samuel bereits gesalbt für die Zukunft. Und es könnte natürlich sein, dass Jonathan entweder das mitbekommen hat, ob Samuel ihm das auch erzählt hat, oder ob durch die enge Beziehung, die Jonathan mit David hatte, dass sie eben auch viel darüber austauschen, dass vielleicht über dieses Ereignis, dass David das Jonathan auch anvertraut hatte, oder dass Gottes Geist Jonathan es eingegeben hatte. Wir werden gleich noch etwas sehen, wie Jonathan in einer prophetischen Art und Weise handelt, weil er weiß, er ist nicht der nächste rechtmäßige König, das wird mein Freund David sein. Und dann gehen wir in Kapitel 20 noch einen Text weiter, Vers 42. Und Jonathan sprach zu David: Geh hin in Frieden. Es sei, wie wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, als wir sagten, der Herr sei zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Sie schließen also ihren Bund vor und mit Gott. Gut, der Vergleich zur Ehe ist hier vielleicht ein bisschen weit hergeholt, und trotzdem merken wir, dass da schon gewisse Parallelen sind. Ihnen ist es wichtig, dass in ihrer menschlichen Beziehung sie auf Gott angewiesen sind und Gott ihre Freundschaft segnen soll. Und sie wussten zugleich, dieser Bundesschluss bedeutet für sie ein Treueversprechen, das notfalls mit dem eigenen Leben bezahlt wird. Das war für beide klar. Sie würden mit dem eigenen Leben für den anderen einstehen. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung der Predigt, habe mal so an meine Freundschaftsbeziehungen gedacht. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir das mal irgendwo bewusst gemacht haben. Und gerade mit Freunden, die keine Christen sind, ist das ja sowieso noch mal eine andere Geschichte. Aber aus dieser Situation heraus, aus diesem Merkmal heraus, einmal eigene Freundschaftsbeziehungen zu überlegen, das ist, glaube ich, spannend. Vor allen Dingen zeigt es eins: echte Freundschaft ist eine ernste Sache, keine oberflächliche Beziehung. Und ich glaube, wir leiden heute eher mehr unter den oberflächlichen Freundschaftsbeziehungen. Und wenn es dann hart auf hart kommt, ist plötzlich niemand da, der wirklich einem zur Seite steht. Auch die anderen Formulierungen, die wir in den Bibeltexten finden, drücken diesen Gedanken ebenfalls aus. Diese Verbindung der beiden Seelen oder die Aussage, er liebte ihn wie seine eigene Seele. Wie leben wir unsere Freundschaften in Bezug auf Treue? Haben unsere Freundschaften diesen Charakterzug der Verbindlichkeit? Ziehen wir das durch? Oder sind wir gleich eingeschnappt, wenn dann doch irgendwann mal das falsche Wort fällt und wir ziehen unsere Freundschaftszusage wieder zurück? Über Facebook geht das wahrscheinlich relativ schnell, kenne mich da nicht so aus, bin nicht bei Facebook. Aber im echten Leben sollte das anders sein. Und dann ein zweites: Freundschaft, die sich in Dienst stellen lässt. Ich habe hier das Wort Dienstbereitschaft an der Wand stehen. Gehen wir nochmal zurück zu Kapitel 18 und da den Vers 4. Das ist ja gerade die Situation, wo David, nachdem er Goliath getötet hat, von Saul wieder an den Hof geholt wird und so weiter und so fort. Saul fragt ja noch den Abner, wer ist das? Interessante Frage. Vorher wird berichtet, er war einer seiner Waffenträger vorher gewesen. David war vorher bei ihm und hat Harfe oder was weiß ich gespielt, um seinen unruhigen Geist zu besänftigen. Und jetzt ist es aber Saul wichtig, genau zu wissen, wo kommt denn dieser Kerl her? Was ist sein verwandtschaftlicher Hintergrund? Weshalb? Weil demjenigen versprochen worden ist, der diesen Riesen töten wird, der wird in die königliche Familie hinein heiraten dürfen. Und da nimmt man nicht irgendwen, da will man wissen, wer ist das denn? Vielleicht ist daher die Frage sinnvoll abzuleiten, dass er sich nochmal so genau nach diesem David erkundigt. Und dann die Freundschaft, die dann entsteht, da heißt es dann in Vers 4, und Jonathan, der Königssohn, das müssen wir im Hinterkopf behalten, zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sein Schwert und seinen Bogen und seinen Gürtel. Was hat er da gemacht? Hat ihm ein paar nette Sachen geschenkt. Macht man ja so unter Freunden, ne? Dass man sich auch mal was schenkt. Steht aber nicht da, dass David gerade Geburtstag hatte oder so. Jonathan legt die, ist das Wort zu hoch gegriffen, die Insignien seiner Thronnachfolge ab und übergibt sie David. Könnte es nicht sein, dass hier schon ein Stück weit ein prophetisches Handeln stattfindet? Ob Jonathan sich dessen bewusst war oder nicht, das vermag ich an dieser Stelle nicht zu sagen, aber es ist zumindest interessant, dass das, was ihn als Königssohn, als Thronnachfolger ausmachte, dass er das bereit war abzulegen und seinem Freund David zu geben und damit vielleicht auch schon anklingen zu lassen, du bist der rechtmäßige nächste Thronnachfolger nach meinem Vater. Aber vielleicht kann man in diesem Text auch noch etwas mehr entdecken. Nur ich denke, das ist vielleicht die herausforderndste, die wichtigste Aussage. Aber er brückt damit auch die formalen Standesunterschiede. Er ebnet das nicht nur ein, sondern plötzlich ist Jonathan, als wenn er etwas niedriger wäre als David. Und ich glaube, es zeigt, er ist bereit zu dienen und sich in den Dienst seines Freundes zu stellen, ohne an seiner Machtposition festzuhalten. Und auch hier wieder die ganz praktische Frage an uns. Warum schließen wir Freundschaften? Mit wem schließen wir Freundschaften? Man kann sich ja ganz gut überlegen, oh, wer hat Knete? Mit wem kann ich gut feiern gehen und von wem bekomme ich vielleicht auch gute Geschenke? Ich will jetzt nicht jedem von euch diese Gedanken unterstellen, ja, aber wo ist oft so dieses, was nützt mir eine Freundschaft? Welchen Nutzen habe ich davon, wenn ich den und den einlade zu meiner Geburtstagsfeier, was auch immer? Was sind unsere Motive, die uns leiten, in Freundschaftsbeziehungen einzusteigen? Wo wird sichtbar, dass wir ohne Vorbehalte bereit sind, unserem Freund, unserer Freundin zu dienen, für sie da zu sein? Und dann ein nächstes, Freundschaft erfordert Vertrauen und Mut. Hier habe ich euch zwei Texte mitgebracht, aber aufgrund der Hitze werden wir die jetzt nicht lesen. Ich werde sie ein bisschen zusammenfassen. Es geht in der Situation in Kapitel 19, die Verse 1 bis 7, darum, dass Saul ja relativ schnell neidisch auf David wird, weil das Volk ihm zujubelt, weil Gott ihm Erfolg schenkt. Saul versucht, ihn mehrfach umzubringen. Und David muss eben dann auch fliehen. Und an einer Stelle in Kapitel 19, das ist der Text, den ihr vor euch habt, setzt sich Jonathan für David bei seinem Vater ein. Er spricht Gutes über ihn. Er erinnert Saul daran, Vater, er war es doch, der uns vor der Sklaverei durch die Philister bewahrt hat, indem er den Riesen Goliath besiegt hat. Er meint es gut mit uns, er ist auf unserer Seite. Er steht loyal zu dir. Und in dieser Situation geht es noch einmal gut. Saul hat ein Einsehen und Jonathan bringt David zurück an den Königshof. Aber ich glaube, das hat schon in der Situation, wie Saul drauf war, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, hat es schon Mut gekostet, sich auf diese Art und Weise für seinen Freund bei seinem Vater einzusetzen, auch in dieser schwierigen Situation zu sein, loyal als Königssohn zu seinem Vater zu stehen, aber auch loyal zu seinem Freund und David wissen zu lassen, dein Vertrauen, was du in mich setzt, werde ich nicht missbrauchen. Du kannst auf mich setzen. Und dann in Kapitel 20, das ist ein ganz spannender Text, auf den wir, da haben wir wahrscheinlich auch nicht die Zeit zu. Da heißt es am Schluss, das ist die Geschichte, wo David erneut Jonathan deutlich macht, dein Vater will mich umbringen und wir müssen das jetzt irgendwie auf einer guten Art und Weise klären. Jonathan ist da immer noch nicht so ganz von überzeugt und David macht ihm einen Vorschlag. Es gibt ein wichtiges Festessen, bei dem ich eigentlich nicht fehlen darf. Bitte, wenn dein Vater nach mir fragt, sag, David lässt sich entschuldigen, er hat etwas Wichtiges in Bethlehem zu tun. Entschuldige bitte, dass er zu diesem Festessen nicht anwesend sein kann. Und dann wirst du ja sehen, wie dein Vater reagiert. Ob er sagen wird, okay, kein Problem, dann fehlt er heute mal, ist nicht schlimm. Oder ob er wieder mit seinen Tötungsabsichten herauskommen wird aus seinem Herzen. Und Jonathan verspricht, das auf diese Weise zu machen und verspricht seinem Freund David, ihm dann auch Nachricht zu geben, damit er dann endgültig die Möglichkeit zur Flucht hat, um sich außer Lebensgefahr zu begeben. Es kommt, wie es kommt, das Festessen geschieht und Saul guckt in die Runde und David ist nicht da und er fragt ihn. Und das ist in unserem Text hier zu sehen. So, dieser Text ist es. Und Jonathan antwortet dann, wie er das mit David abgesprochen hat, lass mich doch gehen, denn wir haben ein Familienopfer in der Stadt und mein Bruder selbst hat es mir geboten und so weiter. Und nun, wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, so lass mich doch gehen, dass ich meine Brüder sehe. Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen. Und dann die Reaktion Sauls. Da entbrannte der Zorn Sauls nicht über David, über Jonathan. Und er sagte zu ihm, du Sohn einer entarteten Mutter, ich habe wohl erkannt, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Denn all die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Damit hat er ja recht gehabt. Und nun schicke hin und lass ihn zu mir bringen, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er getan? Da schleuderte Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Und Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Jonathan stand vom Tisch in glühendem Zorn auf und aß am zweiten Tag des Neumonds keine Speise, denn er war bekümmert um David, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Merken wir, wie Jonathan sich selber in Lebensgefahr begibt? Saul rastet aus und plötzlich fokussiert sich sein Zorn auf seinen eigenen Sohn, den er als Verschwörer und Intrigant hier erkennt oder zu erkennen meint. Und hier nun erkennt Jonathan, dass das alles keinen Zweck hat, diese diplomatischen Gespräche, und er verhilft seinem Freund David dann zur Flucht. Wie ist das bei uns? Wo setzen wir uns mutig für unsere Freunde ein? Wo kämpfen wir für sie? Zum Beispiel im Gebet. Aber auch im Alltag, wo unsere Freunde angegriffen werden, wo sie beschimpft werden, macht uns das traurig? Stellen wir uns vor sie? Wenn wir das tun, dann merken wir, dass das schon wirklich eine echte Beziehung ist, dass es uns das wert ist, notfalls selber Schläge einzustecken, selber in Schwierigkeiten zu kommen aufgrund unserer Freundschaft zu dieser oder jener Person. Und dann ein nächstes, das versuchen wir ein bisschen kürzer zu machen. Freundschaft erfordert Zeit und Einsatz. Ich glaube, Jürgen hat recht, das habe ich auch erfahren. Es gibt Freundschaftsbeziehungen, da muss man gar nicht so viel Zeit investieren. Aufgrund räumlicher Entfernung ist es oft gar nicht möglich, viel Zeit miteinander zu verbringen. Man kann sich vielleicht mal eine Mail schreiben, telefoniert mal. Aber wenn man dann wieder zusammenkommt, dann hat man den Eindruck, man knüpft beim letzten Wiedersehen an. Als wenn man nie auseinander gewesen wäre. Freunde von uns am Bodensee, die übrigens auch mit zur Gemeindefreizeit wieder mitkommen werden, Gabi und Uwe, das sind so Freunde. Sind weit weg von uns. Jetzt im Urlaub haben wir sie einen Tag besucht. Es war, als wären wir nie groß weg gewesen. Und trotzdem glaube ich, dass es dennoch wichtig ist, da, wo es dann die Gelegenheiten gibt, auch Zeit zu investieren. Qualitative Zeit. Und dass natürlich das auch mit Einsatz verbunden ist. Und ein Ereignis aus 1. Samuel 23, und das ist ein ganz spannender Text. Ihr könnt mal bis 14 bis 16a euch den Text anschauen. David lebt mittlerweile auf der Flucht, hat einige Leute um sich geschart. Die Bibelstellen sprechen da von 400 bis 600 Personen. Und Jonathan macht sich nun auf den Weg zu ihm. Das liest sich hier so einfach. Der hat ja nicht vorher eine WhatsApp geschrieben, David, ich würde dich gerne besuchen kommen. Kannst du mir über Google Apps mitteilen, wo ich dich finden kann? Jonathan war in Jerusalem. David befand sich in der zerklüfteten Bergwüste südlich von Hebron. Kilometer allerdings Luftlinie waren das zwischen 60 und 80 Kilometer. Jonathan wusste, ich bin da nicht in 2 Stunden da. Ich setze mich nicht in den nächsten Flixbus und steige am Endbahnhof aus. Und dann war das Problem ja noch, sein Vater ließ David ja suchen. Auch da musste er aufpassen, dass er nicht diesen Hechern über den Weg läuft. Und die Bibel beschreibt nur, er ging auf den Weg, um zu David zu kommen, und er kam da an. Aber ich glaube, das hat viel Zeit, viel Kraft, viel Anstrengung, viele Wasserflaschen und was weiß ich gekostet. Aber Jonathan war es wert. Er hätte ja sagen können, mein Freund ist in Sicherheit, er hat 600 Leute, die für ihn kämpfen, um sich. God bless you. Und er bleibt zu Hause. Nein, ihm war es wichtig. Er hatte irgendwo den Eindruck, ich sollte jetzt an der Seite meines Freundes sein. Und so macht er sich auf den Weg. Und ich musste mich selber fragen, was bin ich bereit, für meine Freunde einzusetzen? An Zeit, an Kraft, an Geld. Ganz lapidare Fragen eigentlich und die doch so, ja, so ans Eingemachte gehen. Ja, da kommt es letztendlich drauf an. Habe ich wirklich Zeit, wenn ich nachts um 1 Uhr angerufen werde und einer in Not ist? Sage ich dann, du, lass mich erst mal ausschlafen, morgen früh 8 Uhr habe ich Bürozeit, dann können wir noch mal drüber reden. Oder ziehe ich mich an, setze mich ins Auto und fahre hin. Und dann die Stelle, die mir am besten gefällt. 1. Samuel 23, 16b und 17. Die möchte ich noch einmal lesen. Also er ging jetzt zu David und stärkte seine Hand in Gott. Bleiben wir hier erstmal stehen. Freundschaft, die ermutigt, habe ich hier stehen. Ermutigung. Gehen wir nochmal zurück zu den Merkmalen. Wozu kam er? Er kam, um David beizustehen und ihn zu ermutigen. Aber was genau sagt der Text, was genau tat er? Er stärkte seine Hand in Gott. Hast du das schon mal getan? Die Hand eines anderen in Gott gestärkt? Wie geht das? Gibt man jemandem die Hand? Wie stärkt man die in Gott? Also wir merken, mit manchen biblischen Aussagen können wir, glaube ich, wir lesen darüber hinweg und finden die vielleicht auch super und geben die noch als Geburtstagsvers weiter. Aber, hä? Was ist damit gemeint? Da ist es dann manchmal schon hilfreich, auch mal Bibelübertragungen zu lesen. Hoffnung für alle schreibt zum Beispiel, er ermutigte David nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Aha, jetzt kann ich mit dem Begriff etwas mehr anfangen. Oder er weckte neues Vertrauen zu Gott in ihm. Menge Übersetzung. Damit können wir, glaube ich, was anfangen. Den anderen neu ermutigen, auf Gott zu schauen. Aber der Text geht ja weiter, Vers 17. Und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein und auch mein Vater Saul weiß es so. Jonathan war aus menschlicher Perspektive der rechtmäßige Thronnachfolger. Und er geht jetzt zu David in die Wüste und sagt, hab keine Angst. Gott hat alles unter Kontrolle. Denk an seine Verheißungen. Du bist der Gesalbte. Du wirst der nächste König werden. Ich bin der Zweite nach dir. Bitte, nimm meinen Platz ein. Und mein Vater Saul, der weiß es auch schon längst. Er will es vielleicht noch nicht so richtig wahrhaben, aber Gott wird seine Hand über dich halten. Er wird dich schützen, er wird dich versorgen. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Schau auf Gott, glaube, vertraue seinen Verheißungen. Wow. Solche Freunde sind doch klasse, die sowas mit uns machen. Ja, und ich glaube, ich bin viel zu selten solch ein Freund, dass ich das mit anderen mache. Man selber wünscht sich das, ja. Mann, jetzt könnte ich gut so einen Freund gebrauchen, der das macht. Aber zu schauen, wo kann ich anderen dienen, auf diese Art, ihr Vertrauen neu auf Gott zu wecken, zu stärken. Auf seine Verheißungen in seinem Wort. Ja, bin ich in dieser Weise ein Ermutiger? Stärke ich die Hände anderer in Gott? Ich glaube, dazu muss ich selbst in ihm, in Gott und seinem Wort gegründet sein. Ja, Jonathan und David. Ziemlich beste Freunde, oder? Der ein oder andere wird sich fragen, warum nur ziemlich? Wenn wir die Texte lesen, wir haben jetzt nicht alle gelesen, ihr könnt es gerne zu Hause nochmal machen, hat man den Eindruck, dass die Bibel, die ja sonst alles Mögliche beschreibt, auch all die Schattenseiten und die negativen Dinge, in der Freundschaftsbeziehung zwischen Jonathan und David habe ich nichts gefunden, wo ich irgendwie annähernd sagen könnte, die haben da auch ihre Kämpfe auszutragen gehabt. Und trotzdem bleibe ich bei ziemlich beste Freunde. Weil es waren auch beides sündige Menschen, wie du und ich. Und auch wenn die Bibel das hier nicht thematisiert, ich kann mir vorstellen, auch da waren menschliche Dinge unter ihnen, in ihnen, die ihnen das auch vielleicht nicht immer leicht gemacht haben. Und so erfahren wir das ja auch. Wir können tolle Freunde sein und tolle Freunde haben, aber wir haben vielleicht auch schon das Gegenteil erlebt, wo Freunde unser Vertrauen missbraucht haben, wo Freundschaften kaputt gegangen sind, wo man sich auseinandergelebt hat, aus welchen Gründen auch immer. Das hat ein Stück weit mit unserem, ja nicht nur ein Stück weit, mit unserem Menschsein, mit unserer Sündhaftigkeit zu tun. Dass es da eben nicht dieses Idealbild gibt. Und deshalb müssen wir noch einen Blick ins Neue Testament machen. Jesus, der bessere Freund. Melissa hat sehr eindrücklich uns diesen Text eben vor Augen gemalt, indem sie ihn vorgetragen hat. Ihr könnt ja noch mal nachschlagen, Johannes 15, 9 bis 17. Wisst ihr, menschliche Freundschaft kann tragen oder auch nicht. Sie ist wie alles der Sünde des Menschen ausgesetzt. Ziemlich beste Freunde zu haben ist etwas Tolles, aber eben nicht alles. Wer trägt und hält uns wirklich? Und da sind wir in den Abschiedsreden Jesu auf diesen Text gestoßen, den er an seine Jünger gehalten hat. Und er nennt sie plötzlich seine Freunde. Aber Vorsicht, auch wenn wir unter anderem Jesus als unseren Freund besingen, das haben wir ja eben gemacht, welch ein Freund ist unser Jesus, müssen wir uns bewusst sein, dass auch hier die Latte der Freundschaft sehr hoch hängt. Zumindest für ihn. Jesus ist alles andere als ein netter Kumpel, der mal eben 5 Grade sein lässt, wenn wir wieder was verbockt haben. Er ist unser Retter. Er ist unser Herr. Er verkörpert die Merkmale echter Freundschaft wie kein anderer. Und ich möchte noch mal ganz kurz die Merkmale, die wir gerade in Bezug auf Jonathan und David angesehen haben, noch einmal mit euch gemeinsam anschauen im Blick auf Jesus. Auch er schloss einen Bund. Er spricht von dem neuen Bund, den wir immer wieder feiern, wenn wir Abendmahl zu uns nehmen. Dies ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Denken, einige haben da vielleicht das Bild von Winnetou und Old Shatterhand, ne? Diese Blutsbrüderschaft, ne? So einmal kurz geritzt und die Hände aufeinander und jetzt ist man ganz besonders innig verbunden. Nee, wir hätten den Tod verdient, nicht nur ein bisschen ritzen, wir hätten den Tod verdient aufgrund unserer Sündhaftigkeit, unserer Rebellion gegen Gott. Und Jesus hat diesen Tod auf sich genommen. Unsere Schuld. Er schloss diesen neuen Bund mit seinem Blut. Er gab sein Leben für uns hin. Und er sagt das auch in unserem Text in Johannes 9. Größere Liebe hat niemand als diese, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, ist der nächste Satz, der dann kommt. Und er weist damit schon darauf hin, dass er für sie sterben wird. Er wird sein Leben für sie lassen. Und dann das nächste, Dienstbereitschaft. Jesus verließ die Herrlichkeit des Vaters. Auch er legte sozusagen die Throninsignien des Sohnes Gottes ab. Wurde Mensch. Paulus schreibt das im Philipperbrief, Kapitel 2, sehr schön. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und Markus 10, 45 beschreibt, wo er dann sagt, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, viele Freunde zu suchen, die ihn bedienen, sondern dass er selbst diene und sein Leben hingibt als Lösegeld für viele. Jesus ist der, der dient, der bereit ist zu dienen. Dazu kam er in diese Welt. Und dann Vertrauen und Mut, gerade das Thema Mut. Wir kennen sein Gebet in Gethsemane vor der Kreuzigung, wo er gebetet hat, Vater, wenn es dein Wille ist, so lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und dann hing er da am Kreuz und rief unter anderem, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ertrug den Zorn Gottes. Er stellte sich dem Zorn Gottes um uns vor dem Zorn Gottes zu retten und zu schützen. Und dann der Zeit und der Einsatz. Er kam aus der Ewigkeit in Raum und Zeit und hat versprochen, auch wenn er zum Vater zurückgekehrt ist, und siehe, ich bin und bleibe bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er ermutigt uns wie kein anderer. Er selbst wird in der Bibel der Trost Israels genannt. Aber er sandte auch den Tröster, der uns in alle Wahrheit leitet und uns immer wieder neu auf Gottes Verheißungen aufmerksam macht. Der Geist Gottes, der uns Gottes Wort aufschließt, der es uns übersetzt, der es uns klar macht. Damit wir immer wieder neu herauskommen aus unseren Tälern des Selbstmitleids, der Angst, der Frustration, der Bequemlichkeit, des Stolzes, was auch immer. Um wieder neu aufzublicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm nachfolgen, das sagt er auch uns, wenn du sein Jünger und sein Nachfolger bist, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Da würden wir erstmal nachdenken, also wenn das eine Freundschaftsanfrage ist, würden wir mit jemandem menschlich so eine Freundschaft eingehen? So, du bist mein Freund, wenn du immer das tust, was ich dir sage. Also da wären wir, glaube ich, schnell weg. Ne? Kannst mir gestohlen bleiben. Ja, ich hoffe, dass wir wissen, dass Jesus jedes Recht hat, das zu sagen. Und dass er das auch nicht meint im Sinne von so, jetzt habe ich wieder neue Sklaven, die alles machen, was ich eben getan haben möchte. Im selben Text sagt er ja, ich nenne euch nicht mehr Knechte oder nicht mehr Diener, sondern Freunde, weil ich euch Anteil geben möchte an dem, was mir wichtig ist. Er stellt uns auf eine andere Ebene in der Freundschaft mit ihm. Und ich hoffe, dass die Bibelkids wenigstens ein bisschen zugehört haben meiner langen Predigt. Ich schließe jetzt auch sofort in ein paar Minuten. Aber ich wünsche vor allen Dingen euch, dass Gott es schenkt, dass Merkmale und Charaktereigenschaften dieser Art von Freundschaft in euch entwickelt werden. Dass Gott euch Freunde an die Seite stellt, die solche Merkmale aufweisen, gute Freunde. Dass ihr Freunde habt, die euch immer wieder neu Mut machen, auf Gott zu schauen und ihm zu vertrauen. Aber dass ihr vor allen Dingen den Freund Jesus kennenlernt, als euren Retter und Herrn. Und dem ihr dann auch in Freude nachfolgen wollt. Dem ihr in Freude dienen wollt. Und glaubt mir, nur in der Gemeinschaft, in der Freundschaft mit ihm sind wir wirklich fähig, diese Merkmale von Freundschaft ansatzweise zu leben, aus eigener Kraft. Da kommt ein schiefer Blick, ein falsches Wort, dann ist die Freundschaft schon wieder hinfällig. Da brauchen wir Ausdauer, auch Vergebungsbereitschaft, wenn der Freund eben mal was gemacht oder gesagt hat, was mir eben nicht gefällt. Das gehört dazu. Entscheidend ist, den besseren Freund auf seiner Seite zu haben. Freunde Gottes, Freunde Jesu zu sein. Das wünsche ich uns allen. Amen.